Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Bei mir heute in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung habe ich den zauberhaften Roman Jeliga, Dr. Roman Jeliga, Humorexperte, Humortrainer in Österreich, deutschlandweit, deutschsprachiger Raum. Er macht das Gleiche wie ich, nur aus Österreich raus. Dazu kommen wir gleich. Hallo, lieber Roman, total schön.
Ja, hallo, liebe Eva.
Dich heute zu Gast zu haben.
Schön, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ja, du alter Podcast-Hase. Roman macht schon viel länger einen Podcast, einen tollen Podcast namens Heiterbildung. Ich steige gleich mal mit einer Werbung ein und lädt sich spannende Gäste zu sich ins Studio. Wir beide kennen uns. Oh, Roman, schlag mich tot.
Nein, das würde ich nie tun. Als Arzt würde ich dich nie totschlagen.
Als Arzt sorgst du dafür, dass es Menschen gut geht, dass es Menschen humorvoll gut geht. Ich steige gleich mal ein mit dir in die stürmischen Zeiten. Was ist für dich, du bist auf Bühnen, du bist in Workshops, darüber spreche ich mit dir noch. Das Zauberhafte, finde ich, was du und ich machen, ist, wir unterrichten Humor und versuchen dabei gleichzeitig unterhaltsam zu sein. Ne? So als Unterschied zu Kabarettisten, wollen wir, dass Menschen Humor zu greifen kriegen. Beschreib mir mal, was für dich ein tougher Job ist. Also wann wird ein Job für dich schwierig? Auf der Bühne, im Workshop, vielleicht im Podcast?
Also ja, Studio? Also ich finde es wirklich toll, was wir beide machen. Und es bräuchte noch wesentlich mehr dieser Menschen, die das Positive im Negativen sehen auf dieser Welt. Und das macht natürlich auch was mit uns. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man tagtäglich tsunamiartig schlechte Nachrichten bekommt und nur hört, die Welt steht nicht mehr lange und man da so wenig ändern kann im Großen, dann muss man, glaube ich, im Kleinen was ändern. Und du hast mich vorher gefragt, so stürmische Zeiten. Es ist schon manchmal so, dass dir Menschen versuchen, dir zu beweisen, dass es doch so schlecht ist, wie man es immer meint.
Dass du nicht recht haben kannst mit deinem guten Laune.
Ja, genau. Ja, wie kannst du gute Laune haben, wenn doch und so weiter. Und das ist manchmal schon eine große Herausforderung, aber sie macht mir ganz bewusst Spaß, weil ich mir denke, ich krieg dich. Irgendwann habe ich einen Punkt gefunden, wo du sagst, ah ja, da könnten wir ein bisschen mehr Leichtigkeit vertragen. Da könnte ich doch was ausprobieren. Ah ja, so habe ich das noch nie gesehen. Und das ist manchmal wirklich eine sehr taffe Arbeit, weil es diese Energieräuberinnen und Energievampire überall gibt. Ich habe gestern auch wieder so ein Training gehabt, wo ich wirklich eine Stunde oder eineinhalb Stunden arbeiten musste, dass die Leute mal das zumindest sich anhören, worum es geht. Und am Ende war ich nach 7 Stunden komplett fertig, also emotional fertig, körperlich fertig, aber ich habe glückliche Menschen in die Freiheit entlassen. Und die haben gesagt, ja, ich habe gar nicht gewusst, wie gut das tut und das werde ich gleich in meiner Abteilung ändern. Ich habe mir gedacht, also wenn ich immer so ein Publikum habe, wo ich nachher selber einen Therapeuten brauche, dann muss ich mir was anderes suchen. Aber das ist ja trotzdem die Herausforderung, was ich denke, ja, dann gehen jetzt vielleicht 20, 25 Menschen auf die Reise und bringen ein bisschen genau das, was wir beide so toll finden, eben Leichtigkeit, Freude, Wertschätzung, Liebe in irgendeiner Form, Nächstenliebe in die Welt, ja. Und Spaß machen tut's auch.
Und auf der einen Seite finde ich immer wieder, Menschen sind so gut geeignet, heiter zu sein, oder sie kommen so ins Lebendige, sie kommen so in ihren Originalzustand, finde ich immer. Menschen sind so gut für Gemeinschaft und für Heiterkeit geeignet. Und auf der anderen Seite finde ich auch, machen wir immer wieder, ne? Und es gibt auch Publikum, das freut sich. Gestern hatte ich eine Kundin, die kam freudestrahlend, ne? Wir hatten uns noch nie gesehen, sagt, total schön, dass Sie da sind. Es war eine ganz herzliche Begrüßung, wo ich mich auch sofort gefreut habe. Aber ich finde es auch immer wieder zwischendurch ein Knochenjob, ne? Weil dieser Originalzustand, wir treffen uns zum Arbeiten und das ist ein Meeting und wir müssen hier logisch und folgerichtig sein. Hat auch eine Besprechung mit einem Geschäftsführer, der sagte, okay, der nächste Mitarbeiter-Workshop, wir bereiten den vor, aber Frau Ullmann, nicht so viel Ringelpieps mit anfassen. Ja, und dann hatten wir so die Methoden und dass ich abwechslungsreich arbeite auf einem Workshop, das mache ich ja nicht, weil ich ein bisschen Ringelpieps mit anfassen mache, sondern weil ich weiß, dass wenn bestimmte Methoden nacheinander in einer Gruppe sind, die Gruppe sich löst, sie offener wird, sie lernbereiter wird, sie arbeitsfähiger wird, Austausch passiert und alle so genervt von so stundenlangen PowerPoint-Präsentationen. Aber da finde ich auch, da machen wir einen Knochenjob. Also ne, mal sind natürlich Menschen zugewandter und mal müssen wir, wie du sagst, ein, zwei Stunden erstmal was leisten, um eigentlich in den Urzustand zu kommen, in den Menschen so
wieder offen sind, so genau. Weißt du, was ich glaube? Der Deutsche und der Österreicher besteht aus 90% Angst und 10% Wasser. Und diese Angst, die einem limitiert, Dinge anzunehmen, und die Angst, ihre Profession, ihre Seriosität, ihren Status zu verlieren. Ja? Und ich glaube, was man da immer schaffen muss, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ihnen das Gefühl zu geben, man nimmt ihnen nichts weg nach einem Training, nach einem Vortrag, man gibt ihnen was dazu und sie entscheiden selber, ob sie jetzt vielleicht das ein oder andere Tool oder eine andere Idee aufnehmen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, das sage ich, glaube ich, 10-mal auch bei Vorträgen. Leute, lasst euch drauf ein, geht mit einem Einkaufswagen durch diesen Tag und nehmt das mit, was für euch passt, und dann setzt ihr es ein, weil ich bin dann eh nicht mehr dabei. Also ich kann euch nicht kontrollieren, ich kann euch nicht loben, leider nicht loben, aber diesen Mut, einmal aus dieser Komfortzone rauszukommen, ich nenne es immer so Komfortzone, also komm raus aus dieser, es war immer so, und warum können wir und wir dürfen nicht, da mal diesen ersten Schritt zu machen und mit so kleinen Dingen einmal auszuprobieren, dass es gar nicht weh tut, sondern dass es vielleicht sogar sehr gut tut, und dass es eben ein Add-on ist in einer großen Werkzeugkiste des Lebens. Ja.
Du hast am 1. April, ist es glaube ich schon einige Jahre her, dich mal ganz fachmännisch initiiert mit einer österreichischen Flagge, sah ein bisschen aus wie die Ansprache des Bundespräsidenten, und ich bin wirklich drauf reingefallen, und du hast gesagt, so, jetzt habe ich 15 Jahre Humortraining gemacht, jetzt mache ich mal was anderes, ich gebe meinen Job auf, und ich dachte, oh Gott, nein, Roman, du bist mein großer Held, du bist mein Vorbild, du bist mein Gefährte, du kannst ja jetzt nicht aufhören mit Humortraining so mittendrin.
Du wirst lachen, da sind viele reingefallen, ich habe das wirklich damals sehr professionell inszeniert, auch mit rot-weiß-roter Fahne, wie gesagt, und habe das auch sehr ernst gesagt. Und es war wirklich, jetzt ist vorbei und ich habe genug gemacht, ich wünsche euch alles Gute und so weiter. Und das war wirklich lustig. Ich dachte, ups, da war ich, glaube ich, ganz gut und so glaubwürdig. Und habe gesagt, nein, war nur Spaß. Also ich mache natürlich weiter. Ja. Aber schön, dass du auch reingefallen bist. Ja,
ich bin auch total. Aber das ist ja auch tatsächlich sehr lustig. Ich hatte letztens eine Teilnehmerin, die sagte, Frau Mann, ich kündige es nur mal an zum Anfang, ich bin nicht so gut in Ironie, wir haben das in unserer Familie nicht gelernt. Ich verstehe manchmal den Witz nicht. Und dann gab es eine schöne Seminarsituation nach 2 Tagen, wo dann irgendjemand macht den Witz, sie lachte und ich habe es nicht kapiert. Ja, und dann so im Delay, und dann lacht die Gruppe natürlich wieder über mich. Also das war total schön. Ich habe gesagt, ich bin Humorexpertin geworden, damit ich die Witze irgendwann auch mal kapiere. Was hat sich für dich, du bist ja jetzt auch schon mindestens 20 Jahre in der Branche, du bist Arzt, du desinfizierst mit Menschen Kommunikation, du desinfizierst Humor, ne? Du guckst, was ist so Kommunikationskrankheiten, die man eigentlich nicht haben möchte. Hat sich für dich, also vielleicht hat sich ja auch nichts verändert, hat sich für dich in dem Humor was verändert so im Laufe der Jahre? Wie er benutzt wird oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es waren verschiedene so Pain Points, die wir einfach zu verarbeiten hatten. Ich meine, die Pandemie war ein wahnsinniger Game Changer im Positiven wie im Negativen. Was wir dort gelernt haben, wir sind unheilbar sozial. Ja, das hat sich aber dann leider rasch wieder in das normale Leben verändert. Normalisiert, ja, leider in dem Fall normalisiert auch. Aber was für mich schon spannend war.
Weil du die Zusammengehörigkeit, weil du die Zugehörigkeit, also weil du das toll fandest in Corona quasi den.
Nein, es war schon am Anfang, da haben die Menschen viel mehr auf sich geachtet, und kaum war mehr oder weniger die große Gefahr dahin, wurde wieder die Distanz, und zwar eine andere Form der Distanz, die nicht verordnete, sondern jetzt denke ich nur an mich und nur an mich, und dann denke ich mal ein bisschen noch an mich. Und das hat sich bis daher sehr verstärkt. Egoismus spüre ich an allen Ecken und Enden. Also dieses Miteinander ist weniger geworden, was ich extrem schade finde. Und was ich auch noch gemerkt habe, die Humorstrategien haben sich verändert. Der Witz hat sich ein bisschen verändert. Also durch verschiedene Richtlinien und ich finde es sehr viele sehr gut, dass man manche Witze einfach nicht mehr machen darf, die man vor 10, 20 Jahren gemacht hat. Absolut richtig.
Mehr
Nun,
diskutiert, ne? Ob
es wird mehr diskutiert, ist das jetzt
Humor noch passend
lustig?
ist, die
Genau,
Negerwitze, die Schulenwitze, die Blondinenwitze.
Nur geht es einmal manchmal auch in die andere Richtung, dass jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird. Und wenn ich irgendwas poste, das merke ich auch, dann denke ich sehr wohl nach, greift das jetzt irgendjemand an? Ein bisschen, ich sehe es zumindest, muss der Humor ja auch wehtun, damit er auch was bewirkt. Ja? Er muss nicht Menschen strafen oder Menschen bösartig kontaminieren, aber er braucht schon ein bisschen dieses, ja, es betrifft mich auch ein bisschen. Und da ist es, glaube ich, eine wahnsinnige Gratwanderung, was man da machen kann. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben, Gott sei Dank, einen kleinen Shitstorm gehabt, wo dann meine Community mich aus diesem Shitstorm gebracht hat, was mich sehr gefreut hat, weil ich etwas, ich fand, ganz lustigen Joke präsentiert habe. Und der wurde dann von einigen, von ganz wenigen, aber die waren natürlich sehr, sehr stark, ich weiß nicht, distanzlos bewertet. Und da seit dieser Zeit, das ist glaube ich jetzt 8 oder 9 Jahre her, dass ich mir gedacht habe, hey, pass ja auf, wobei ich mir manchmal denke, er muss wirklich ein bisschen wehtun. Die Satire darf die Finger in die Wunden der Zeit legen. Und wenn wir das nicht tun, tut es eh niemand. Also dieses, und diese, sage ich mal,
Und das wieder auch zu nutzen. Ich glaube, ich hatte mal einen Shitstorm, weil ich Vince Ebert dafür kritisiert habe, dass er einen Witz, einen Sketch gemacht hat, den er von Metin Tolan, den hat er von einem Matheprofessor geklaut, ja. Der hat ein physikalisches Phänomen erklärt, sehr lustig, und das haben die eins zu eins als Gag. Und da habe ich nur gesagt, das finde ich urheberrechtlich total doof, das nicht wenigstens dran zu schreiben, dass es echt gut ausgearbeitet wurde. Und dann sind alle über mich wie Hyänen hergefallen, wie ich denn den großen Komiker kritisieren könnte, wo ich sage, Urheberrecht ist Urheberrecht, ja. Also so Bildquelle ist Quelle. Und ich habe es auf der anderen Seite benutze ich es natürlich auch, dass ich sage, heute habe ich einen schönen Schwulenwitz für euch, ne? Und dann erzähle ich einen Witz, der eben nicht beschämend ist, wo ich sage, für mich ist immer noch Entwicklungsbedarf, auch mit sexueller Orientierung, solange Menschen noch du schwule Sau sagen und nicht du heterosexuelle Sau, gibt es da irgendwie schon noch Potenzial. Also
Klar,
so, es ist noch nicht so gleichberechtigt und Humor wird sich nie verbieten lassen, ja. Und ich finde, es ist so ein Wachstumsschmerz. Also Humor entwickelt sich. Die Frage ist, wo geht die Reise hin? Ne? Was für eine Humorkultur ist immer auch ein Zeitphänomen. Ich finde, Menschen lachen noch genauso gerne, aber es gibt mehr Diskussionen. Auf der einen Seite finde ich das super, weil ich sage, da entwickelt sich was Neues. Und dann auf der anderen Seite geht es mir wie dir. Also wenn ich arbeite viel mit Führungskräften, wenn die zu viel Schere im Kopf haben, zu sagen, okay, ich muss das bauen und das bauen und das bauen und das muss ich aber beachten und das, da ist der Moment schon vorbei, bevor jemand Humor macht. Also das
Genau,
kann auch
dann
nicht so
wird es einfach
kompliziert
nicht lustig,
sein.
ja. Dann wird es einfach nicht mehr lustig, dann wird es irgendwie konstruiert und das ist nie gut. Aber weißt du, ich glaube, das Schöne ist, wenn man dann den Menschen auch die Erlaubnis gibt, wieder drüber zu lachen. Ja. Ich war unlängst bei einem Kabarett, dann Michael Niravarani, den wir es vielleicht nicht kennen, das ist ein wahnsinniger Kultkomiker und Kabarettist in Österreich. Und der hat gesagt, Leute, ich versuche wirklich, niemand auszugrenzen, ich versuche wirklich alles, was man irgendwie machen kann, um niemand anzugreifen zu machen. Aber ich werde Witze machen, die polarisieren. Und wenn euch das nicht passt, dann geht bitte jetzt nach Hause. Und das war ein tosender Applaus, weil die Leute auch schon ein bisschen übersensibel sind und dankbar sind, wenn man sagt, hörst, Leute, ja, also wenn dann diese Gutmenschen, die hasse ich wirklich, also ich hasse ist das falsche Ausdruck, um Gottes Willen, ich nehme das Wort hassen zurück, die mag ich nicht so gerne.
Man
Die,
kann ja auch was hassen. Also
ja,
es ist
ja,
wirklich,
also nein,
man
also
kann
man
was
darf
lieben
Menschen
und
nicht
was
hassen, nein,
genervt. Du bist genervt, du bist genervt.
Ja, ich bin genervt, die dann so mit dem Zeigefinger kommen und sagen, also Roman, das hätte ich von dir nicht erwartet und du machst doch immer so coole und Wortspiele, aber das finde ich nicht lustig. Also denk mal drüber nach und ich denke mir, hey, misch dich aus meinem Podcast, misch dich aus meinem Facebook-Account. Ja, ich habe niemand, nur weil du es nicht lustig findest. Und da muss man schon ein bisschen, also da bin ich auch ein bisschen, ich versuche immer harmoniesüchtig zu sein, ohne Rezepte verschreiben zu müssen. Aber irgendwann denke ich mir, jetzt Mach, was du glaubst, aber lass mich in Ruhe. Ja,
Na, und was ich
ja,
oft
ja.
fordere, ist so, wenn jemand sagt, oh, ist für dich nicht witzig, dass ich sage, okay, was ist denn dann witzig? Ne? Also wenn wir keine Luke Mockridge, die Behindertenwitze zur Paralympics, gab eine riesen, auch wieder eine riesen
Ja.
Diskussion, wo ich sage, das ist okay, ne? Okay, wenn ich glaube nicht, also ich werde immer Behindertenwitze erzählen. Ich kenne Menschen, die eine starke Behinderung haben, die auch immer aggressiven Humor benutzen werden, wo ich sage, kommt dann immer auf den Kontext drauf an.
Genau.
Ich will es gar nicht
Ja.
verbieten, aber meine Frage ist ganz häufig, na, was willst du denn dann? Ja, wenn du meinen Podcast
Genau.
nicht magst, wenn du meinen Humor auf der Bühne nicht magst,
Ja,
was magst
ja.
du denn dann? Also, dass ich so von diesem, das bleibt mir zu oft hängen in diesen, das ist alles ganz schlimm und das kann man nicht mehr machen. Das habe ich ja schnell verstanden. Und dann? Ja, also wohin wollen wir uns denn,
Genau, ja.
wohin
Gehen wir jetzt
wollen wir
alle im
uns denn
Keller
hinkarren?
und lachen
Ja,
dort heimlich? Oder
ja.
es gibt ja auch diese emotionalen Hypochonder, denen geht es nur gut, wenn es ihnen schlecht geht. Ja? Und die brauchen mehr oder weniger dieses Trübsal, das sie permanent blasen können, damit es ihnen gut geht, damit sie andere in ihre Bubble bekriegen, in die Bubble des Jammerns, des Negierens, des Frustrations. Also Frustrations wieder aufzubauen, und das finde ich total schade. Aber gut, wenn sie drinnen
Und da
sich
braucht,
wohlfühlen,
und ich glaube, da brauchst du auch in Zukunft eher noch mehr also, ne, was du und was ich ja auch machen, ist, sich damit zu beschäftigen, wie geht Stimmung zu beeinflussen. Ne? Wenn jemand meckert, kann ich es ignorieren oder einen Gegenpunkt setzen oder ich suche mir die zwei, drei, die gute Laune haben. Die Frage ist so, welche Stimmung im Raum gewinnt. Ne? Da, so, mir geht es auch gar nicht immer darum, alles immer heiter zu machen, aber wenn kurz gejammert wird, ist es auch okay, aber dann muss es ja in irgendeiner Form immer weitergehen.
Jetzt habe ich eine Frage an dich, obwohl es dein Podcast ist. Darf ich eine Frage stellen?
Unbedingt, ganz viele. Ja,
Okay.
voll, wir dürfen alles.
Wie gehst du es an, wenn du jetzt eine Gruppe hast, die so ein bisschen skeptisch ist? Versuchst du dir auf der intellektuellen Ebene, auf der wissenschaftlichen Ebene zu überzeugen und sagen, schau, da gibt es die Daten und diese Studie und da gibt es diese Arbeit? Mach das doch. Oder bist du eher die Menschen das spüren lässt, und dann die Wissenschaft dahinter zeigt, warum das funktioniert, warum jetzt der Humor so wirkt und warum sie es selber dann in ihrem Umfeld einsetzen können.
Ich versuche das tatsächlich, das sich im Raum entfalten zu lassen. Also ich sehe die Widerstände und ich sehe auch die, die erstmal skeptisch sind und die keinen Bock haben oder die sagen, das ist hier Ringelpieps, ne? Hier müssen wir aufstehen, was machen. Ich versuche die aber nicht zu sehr in den Fokus zu nehmen am Anfang, sondern mich tatsächlich sehr auf die zu konzentrieren, die Spaß haben, die neugierig sind.
Mitmachen.
Und dann also ich gehe ganz oft davon aus, dass die Stimmung sich so im Laufe des Tages, und manchmal ist es natürlich sehr kurz, ne? Hältst auch viele Keynotes, du hast viele Vorträge. Ich finde, wenn ich so Tagesmoderationen habe mit 50 oder 150 Führungskräften, dann habe ich auch die Chance, dass sich das so im Laufe des Tages entfalten kann, ne? Weil ich eine Moderation mache, weil ich eine Methode mache, weil ich vielleicht noch eine Humor-Keynote mache. Dann weiß ich, die Stimmung wird auf jeden Fall leichter im Laufe des Tages und es steckt sich so gegenseitig an. Dann muss es gar nicht immer zwingend ich machen, sondern auch die anderen. Aber ich bin natürlich auch, wie du schon, sehr wissenschaftlich. Ne? Wenn jemand sagt so, naja, wozu denn jetzt die Spielchen? Und dann sage ich, ne, es gibt eine gute Studie, dass wir Oxytocin steigern, Cortisol senken können. Ne? Die Klinik-Clowns, Professor Bartlin aus Greifswald, ne? Kinderchirurg. Also so, ich bin schon auch so der Wissenschaftsfan mit Zahlen, Daten, Fakten. Ich versuche aber die ganz großen Stänkerer am Anfang, dass die nicht zu große Bühne kriegen. Also dass ich wirklich auch versuche, Wortbeiträge so ein bisschen zu minimieren. Ne? Ich sehe das, ich überhöhe das, ich bin damit liebevoll. Und manchmal merke ich auch, dass es mich, wie du vorhin sagst, ne? Ich merke, dass einer, der noch nicht will, und dann gebe ich Gas und kriege den noch. Also das macht mich ja sehr zum Spielball auch von Gruppen, ne? Dass ich sage, ich muss gar nicht alle bekommen. Im besten Fall steckt sich die Stimmung im Raum an, aber mich so unabhängig davon zu machen, dass es natürlich auch immer Personen geben wird, die mit meinem Stil oder meiner Art zu arbeiten nichts anfangen. Aber es ist eher so, dass ich körpersprachlich sage, ich bringe gute Stimmung mit. Es werden auch Leute gute Stimmung haben und im besten Fall kriegen wir das so angesteckt im
Genau.
Schneeballeffekt auf die ganze Gruppe. Und ich
Du
brauche auch ein
machst ein
bisschen Zeit.
Angebot.
Also
Genau,
genau,
ja.
und ich brauche trotzdem. Also trotzdem haben nicht alle sofort, also das merke ich immer, ich stehe ja wirklich oft auf der Bühne, ja, und manchmal sitze ich natürlich auch und bin selber nur Teilnehmerin und merke, wie ich denke so, ach, mag ich den, ach, mag ich die weiterhin, finde ich die kompetent, finde ich, will ich die Übung mitmachen, also so.
Ja, klar.
Dass ich so denke, ah, okay, also auch ich brauche immer ein bisschen Zeit, um so mit jemandem mitzugehen.
Na klar, natürlich, ja, weil gerade wir wissen ja, was da alles passieren kann auf solchen Bühnen. Machst du eigentlich lieber Keynotes oder lieber Workshops, Seminare?
Ich mache beides wirklich sehr gerne. Also weil dieses und letztes Jahr, ich weiß nicht, wie das bei dir war, haben wir viele Formate mit größeren Gruppen in kürzerer Zeit gehabt. Also so 4-5 Stunden mit 80 Personen. Das ist so ein ganz typisches Workshop-Format. Wir haben auch mit 20 Personen 2 Tage Workshop. Das ist natürlich dann super. Auch mal mit 150 Führungskräften 2 Tage Workshop. Da habe ich dann wirklich Zeit, weil ich weiß, ne, da kann sich sowas entfalten. Genau. Ich mache beides gerne. Also ich mag wirklich auch die Keynote, wenn 500 Leute explodieren oder 2000. Jetzt hatte ich gerade eine große Moderation von einem Festival, da habe ich wirklich nur kurz die Geschäftsführung vorgestellt, aber da war schon so eine schöne Energie auch in der Halle. Ich mag die kurzen Sachen, aber so für Humortechniken, also dass die Leute rausgehen und sagen, ah, okay, das ist eine Übertreibung, das ist eine Umdeutung. So mache ich ein inkongruentes Bild, ne? Also dieses Gefühl für was zu kriegen und das auch ein paar Mal zu wiederholen, das ist halt nicht in 60 Minuten Keynote
technisch
bei jemandem handwerklich bei jemandem angekommen. Ich wollte gerne noch von dir wissen, was ist so dein Rezept für dich? Also wenn du eine harte Taktung mit vielen Vorträgen, ne? So dein Energielevel wird weniger, dann noch so die politischen Tagesnachrichten. Verzichtest du dann mal auf Nachrichten? Hast du eher so deine Family, deine Liebsten, wo du sagst, du brauchst ein bisschen mehr gekuschelt werden? Was ist so dein Schutz, dass du gut auf dein Gesundheitskonto einzahlst, also dass du auch gut durchkommst, weil du gibst viel und du bringst immer die Heiterkeit rein und es ist manchmal ein Knochenjob. Genau, wie passt du da auf dich auf?
Ja, also ein Knackpunkt war sicherlich 2019, da hatte ich 154 Vortragstage, 154. Und ich kann mich erinnern, die letzte Veranstaltung war in Berlin und ich bin dann im Hotel gelegen und bin aufgewacht und denke mal, bin ich jetzt in Frankfurt oder wo bin ich jetzt? Ja. Und da habe ich gedacht, na, ich muss weniger machen. Hat sich dann 2020 so ergeben.
Der Wunsch ist sofort erhöht.
Ja, also liebe Leute, ich bin schuld ans Universum. Und da war aber schon für mich ein Umdenken, dass ich weniger machen wollte. Und wenn man wirklich ich bin extrem dankbar, dass ich mir viele Sachen aussuchen kann, was natürlich auch ein wahnsinniges Privileg ist. Also ich suche mir, und da hat wirklich die Pandemie einiges zustande gebracht. Auf der anderen Seite, wenn du in einer Woche 60 Absagen kriegst aufgrund der Pandemie, dann merkst du, was das mit dir macht. Also wie sehr ich die Bühne liebe und das ist storniert und das ist storniert und denkst du, ich habe eine Agentur, damals hatte ich 5 bis 7 Mitarbeiterinnen gehabt. Ja, also das macht schon was mit dir. Ja, also das, ja. Aber es hat für mich auch eine neue Lebensqualität entwickelt, weil ich mir jetzt sicherlich sage, ich suche mir die richtigen Veranstaltungen aus. Ich sage ohne schlechtem Gewissen nein. Und was ich auch mache, ich habe ein Wochenendhaus in der Nähe von Wien mit einem wunderschönen Garten, eine wunderschöne Umgebung, wo ich Sport betreiben kann, wo ich laufen gehen kann, wo ich mit meinem Hund mit der Stella spazieren gehen kann, wo ich Freunde einladen kann. Also ich glaube, meine Energiequelle, ich liebe das. Erstens kennt mich dort niemand, ja, und das ist auch angenehm, weil Österreich ist viel kleiner wie Deutschland. Wenn man mal irgendwann am Flughafen ist, sind Sie nicht der gestern dort? Und ich denke mir, ja, der bin ich. Und irgendwann ist es, am Anfang ist man, denkt man, hey, wie cool ist das? Ja? Mhm. Und dann denkst du dir, jetzt reicht's, weil die Leute stören dich manchmal beim Abendessen in einem Restaurant und sagen, das habe ich aber nicht so verstanden, wie sie es gesagt haben. Denkt man, ja, ist aber nicht mein Problem, ich möchte jetzt meine Pizza essen. Aber Gottes Willen, keiner Vergleich mit irgendjemandem, aber es ist halt doch irgendwie manchmal so.
Maß, ne?
Genau, und auf der anderen Seite ist es wirklich toll in diesem Ort, da renne ich mit dem Blaumann herum, gehe zum Obi einkaufen und hey Roman, komm her, trink mal noch ein Bier. Also mehr oder weniger total bodenständig und ich liebe das. Und es ist natürlich ein wahnsinniger Ausgleich für diese Bühnen und die Öffentlichkeit und das schätze ich mehr denn je, muss ich sagen. Und ich freue mich auch immer, wenn ich einmal lande und heute ist Donnerstag und morgen ist Freitag und Freitag ist, jetzt bin ich wieder zu Hause und ich lade Freunde ein. Ich suche mir auch, und da bin ich auch sehr restriktiv geworden, ich versuche mich immer mehr von diesen Energieräubern auch im Bekanntenkreis und im Freundeskreis ein bisschen zu lösen, die genau diese Weltstimmung dir noch mehr versuchen einzuimpfen. Ja. Und das ist manchmal nicht leicht, aber es geht, habe ich vom René Bourbonus wirklich einiges gelernt, ein ganz lieber Freund, du kennst ihn ja auch. Der hat mir so ein paar Ideen aus seinen Büchern auch gegeben, wie man wertschätzend Nein sagt. Und das ist wirklich Balsam für die Seele. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen.
Oder sich
Außerdem
auch mal
bin
überlegt, ne, ist sozusagen,
ja,
liebe Freunde, ich mag sie sehr. Heute habe ich keine Energie dafür, weil ich
genau,
ein bisschen wenig Akku habe, ja. Das
ja, genau, ja,
ist
einfach ganz offen zu sein und das wird akzeptiert und die, die es nicht akzeptieren, die haben, muss ich leider sagen, Pech gehabt. Das ist ihr Problem. Also wirklich mit lieben Menschen Zeit zu verbringen und auch über andere Dinge reden. Deswegen habe ich heute auch angefangen, hey, wir haben den Song Contest gewonnen, was eine banale Geschichte ist, aber wir reden jetzt drüber. Wir reden über ein
Ja, Glückwunsch an
Musikfestival,
Österreich.
weil
Also für alle, die den Podcast hören, ja, Österreich hat gerade den Eurovision Song Contest gewonnen mit einem
wir sind Song
bezaubernden Lied.
Contest. Wir
Da
sind Song
müssen wir
Contest.
jetzt mal, genau, wir sind Song Contest. Da müssen wir Österreich
Eva,
jetzt
ihr
mal.
wart Papst, wir sind Song Contest,
Wir waren Papst. Ja, sehr schön. Ihr könnt sowas von Song Contest. Ja.
Ja, aber das ist genauso, weißt du, das lenkt ab von diesen ganzen Dingern, von diesem ganzen Wahnsinn, der da dauernd auf uns niederprasselt. Und ich empfehle wirklich von Herzen, ich empfehle es vor allem mir und dadurch auch anderen, etwas nicht zu lesen, etwas nicht anzuklicken, etwas nicht zu kommentieren,
Eine Pause
nicht
zu
immer, auch
machen.
wenn es was wahr ist, gar nicht zu glauben, weißt du? Also, es müssen gar keine Fake News sein, die ich nicht glaube, auch wahre Dinge mal nicht zu glauben, ja. Gerade wenn ich sie nicht ändern kann. Und das ist leider sehr viel.
Oder auch sich zu entscheiden, jetzt gerade nicht die E-Mails zu lesen oder jetzt gerade nicht die Nachrichten. Ich
Genau,
habe auch so ein
ja.
Level an Erschöpfung, wo ich dann so viele Veranstaltungen habe oder so viel gleichzeitig, wo ich sage, ich muss mich auch so in mich selber zurückziehen und dann erstmal das gut schaffen und dann bin ich wieder aufnahmefähig
Ja.
nach außen für alle Informationen. Deutschland, Österreich, gibt es für dich Unterschiede in, du bist im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, sehr regelmäßig, auch schon seit vielen Jahren. Gibt es für dich so regionale Unterschiede oder ist es eigentlich für dich nicht wirklich ein Unterschied, ob du jetzt in der Schweiz oder in Österreich oder in Deutschland bist, humortechnisch?
Ja, also absolut. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, 7, 8 verschiedene Humorzonen, die unterschiedliche
Echt?
Strategien brauchen. Ja. Also es ist unterschiedlich, ob ich in
Ich
Hamburg bin oder
hab die
in
noch nicht gelernt. Da muss ich mal gleich
na, oh ja,
beiseite.
wirklich. Es ist total spannend. Ja. Also in Deutschland habe ich wirklich den Vorteil und dass dieses Wienerische oder das Österreichische, da muss ich fast gar nichts mehr sagen. Und ma, egal was Sie sagen, reden Sie einfach.
Schön, ja.
Also das ist einmal ein guter
So
Vorteil. Ich
schön,
muss
Ihnen
da
zuzuhören.
ja, genau. Und vor allem, ich glaube, in Deutschland ist der Vorteil, weil meine Sprache oder dieses eher lockere ein wunderschöner Gegenpol ist zum doch Hochdeutschen, zum Straighten, zum Ernsten. Und deswegen brauche ich oft da relativ wenig, um die Menschen zu bekommen. Das heißt nicht, dass ich dann nicht auch anderen Content liefere, teilweise. In Österreich ist es manchmal so, dass, in Österreich kennt man mich wahrscheinlich noch mehr wie in Deutschland, aber da ist es irgendwie so, dass der Witz und der Schmäh am Anfang kommt. In Deutschland versuche ich einmal auch die Kompetenz, einmal, warum mache ich das, warum habe ich damit Erfolg, was habe ich mit den Clowns gemacht, dass sie dann akzeptieren können, dass ich sie manchmal auch auf die Schaufel nehme. Ja? Also ich, in Österreich, ja, da kommt der lustige, humorvolle Mensch, den ich kenne ich aus dem Fernsehen, bin gespannt, was er uns erzählt. In Deutschland ist es so, hey, da kommt jetzt eine Kompetenzperson, die macht das ja, der ist Mediziner, ich mache das auch immer so ein bisschen. Von der Parodie her, habe ich gesagt, ich bin Arzt, ja, um dieses Seriöse doch mitschwingen zu lassen.
Sie
Und
können mir
dann,
vertrauen.
ja, das vertrauen Sie mir, ich bin Arzt, ja. Und Ihnen einfach zu zeigen, auch wenn du einen so angeblich seriösen Beruf hast, kannst du es ja wohl Leichtigkeit reinbringen. Das heißt, auch wenn du Chef von einem großen Unternehmen bist, wenn du Abteilungsleiter bist, kannst du auch Leichtigkeit reinbringen. Also Status ist kein Hindernis, unter Anführungszeichen, oder ich weiß nicht, eine gewisse intellektuelle Ebene. Und ich glaube auch, dass manche, was die Leute sehr schätzen, wenn ich individuelle Dinge mache, die für die Region spannend sind. Weil die denken sich, hey, der hat sich genau auf uns vorbereitet. Und wenn es nur ein Zitat ist von irgendeinem Menschen aus der Region oder eine aktuelle Situation. Und die Schweiz wiederum ist ganz anders. Also ich kann mich erinnern, mein allererster Auftritt in der Schweiz war in Bern in einem Riesentheater, Marketing Manager, ich glaube 700 oder 800 Leute. Und ich denke mir, ich werde jetzt die Schweiz erobern. Ich habe extra Pointen geschrieben. Und ich fange an und es kommt bisschen Reaktion. Und dann kommt wieder kaum Reaktion. Ich denke mir irgendwie, das muss versteckte Kamera sein, das gibt's nicht. Und ich komme die nächste Pointe. Und irgendwann denke ich mir, pff, das wird nichts. Und jedenfalls dazwischen ein bisschen Applaus, am Ende ein netter Applaus. Ich sitze fertig, komplett demoralisiert in der Garderobe, kommt der Auftraggeber und ich denke mir, was sage ich dem jetzt? Ja? Und ich sage, ich gehe schon hin und sage, es tut mir kein Leid, keine Ahnung. Und der sagt dann, Herr Dr. Scheliger, na, war das ein Volk? Was wir gelacht haben. Und ich denke mir, verarschst du mich jetzt oder so? Sagt
Habe
er,
ich
ach, ich.
irgendwas nicht mitbekommen?
Ja. Und dann sagt er noch, ach, ich weiß, was Sie denken. Das passiert allen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Wissen Sie was, Herr Dr. Scheliger? Wir lachen nach innen. Das sehen Sie nicht, auch wenn Sie Arzt sind. Und ich sage Ihnen noch was, zu Hause lachen wir noch einmal, da sind Sie nicht dabei. Sie waren großartig, Dankeschön. Und ich denke mir, wieder was gelernt. Ja, also auch wenn die Leute es nicht nach außen zeigen, kann es sowohl nach innen wirken. Ja, das ist mit
Und das,
Medikamenten ja ähnlich. Ja.
ja, das,
Ja.
also ich finde das auch, das habe ich so im Laufe der Jahre gelernt, dass gar nicht tatsächlich immer, also auch im Norddeutschen hatte ich auch schon Vorträge, wo das einfach sehr viel ruhiger war, ne? Oder ich habe manchmal auch komplette Klinikteams, wo so die Gesamtresonanz einfach ein bisschen ruhiger ist. Es gibt viele Abhängigkeitsverhältnisse, ne? So,
Ja, klar, darf
wo
ich
ich
jetzt
sage,
lachen?
ich,
Ja.
genau, ne? Die muss ich auch gar nicht so schnell verstehen, die muss ich auch gar nicht so schnell kontrollieren, wo ich sage, ich gebe euch was gut Gelauntes rein, ne? Und ob ihr das ein bisschen leiser oder ein bisschen lauter, also dass ich das gar nicht mehr, Keith Johnson hat ja auch immer gesagt, das Publikum ist ein schlechter Erzieher, ne? Also im Sinne von, ich gebe was rein und erwarte auch gar nicht immer, dass ich da eine Comedy-Halle fülle,
Ja,
ja. Das,
ja,
ich habe
ja.
gerade mit der Sonja Picard gesprochen. Das ist eine junge Comedian, auch aus Wien, also sozusagen eine Deutsche, die nach Österreich gegangen ist. Die macht auch sehr lustige Instagram-Filmchen, wo sie,
Okay, müssen wir gleich anschauen.
so Dinge parodiert. Und die sagt, es ist überhaupt, für sie ist es überhaupt kein Unterschied. Und ich. Also ich definiere das gar nicht im Sinne von, muss ich jetzt auf den Humor achten? Ich finde es super schön, dass du sagst, ich gucke mal regionalspezifisch, was bringe ich mit? Ich bringe oft so einen Blick mit, was ich schön finde an der Region. Also gerade so Städte wie München, Wien oder Stuttgart, ne? Das ist so, die kennt jeder und da sind die Menschen auch stolz auf die große Stadt. Und
Genau,
oft ist
ja.
es regional so, dass sie so denken, naja, in Buxtehude und in Bitterfeld und in Dessau und in Delitzsch, so, ne? In
Ja.
Lauterbach, das kennt halt kein Mensch. Und dann
Ja.
ist es oft so ein Humor, wo sie sich selber so auf die Schippe nehmen. Und was ich da
Ja.
gern mitbringe, ist so dieses, was ist zauberhaft an Lauterbach? Ja, was ist schön hier?
Ja.
Nicht der Turnvater Jan, aber irgendein anderer Turnvater ist da total prominent und umtriebig und engagiert
Ja,
gewesen. Als ich
genau,
letztens
ja.
gucke, was sind so Besonderheiten, die Region, die Ecke total schön machen.
Weißt du,
Ich
was
glaube,
ich,
der Bodo
ja.
Wartke hat auch mal ein Liebeslied, Klavierkabarettist für die Schweizer. Und er hat dann zwei Zeilen in jedem Schweizer Dialekt vorher geschrieben und hat das dann in jedem Schweizer Dialekt
Wahnsinn, super,
gesungen.
cool.
Und das fand ich
So
total
toll, ja.
berührend. Ja, Entschuldigung, du
Nein,
wolltest was
nein,
sagen.
nein, weißt du, was ich auch sehr gerne mache? Also diese typische Österreich-Deutschland-Geschichte so der kleine Bruder, der große Bruder und so weiter. Und da mache ich mich ganz am Anfang gerade in Deutschland über mich lustig, zum Beispiel auch über den Fußball und sage, ja, ich komme aus dem Land des zukünftigen Fußballweltmeisters. Allein daran erkennen Sie, der Mann hat Humor. Also so ein bisschen, also
Super.
ich mache mich
Und
klein.
ich mache das genauso, weil ich sage,
Ja,
hey, jetzt
ja.
haben Sie eine deutsche Humorexpertin, das könnte schon ein bisschen kompliziert werden, ne? Weil die Österreicher, die haben ja viel mehr Humor, die haben viel mehr Schmäh, die
Ja,
sind viel
ja.
witziger. Also so, ich nehme mich auch
Ja,
total
genau. Und das macht
schnell
dann
in diese
sympathisch, denke mal, ja, ich
Verhältnisse.
mache mich
Ja.
nicht groß, sondern und dann kommt es. Und das ist immer ganz, ganz gut. Deswegen ist es manchmal so, wenn ich Kollegen so erlebe, die sich so selber so riesengroß machen, ja, und sich dann wundern, wenn sich das Publikum klein macht. Ja, und sagen, so toll bist du gar nicht. Ja. Warum, da kommt jetzt der Große und 27 Preise und 28 sowieso. Und ich glaube, so dieses selber Kleinmachen und über die eigenen Unzulänglichkeiten zu schmunzeln, dann macht dann das Publikum groß. Und ich glaube, das ist so ein, eigentlich kein Trick,
Spannend.
aber eine gute Methode, für Sympathie zu sorgen und da eine Stunde auf der Bühne zu genießen und nicht dauernd kämpfen zu müssen, dass die beweisen wollen, dass sie eh recht haben mit ihrer Denke. Ja.
Ja, also und du nimmst ja das Thema Humor ernst, aber du nimmst dich nicht immer ernst. Und ich finde,
Genau,
das ist eine ganz
ja.
charmante Kombination, ne?
Ja.
Weil das, da gibt es ja auch, das hat sich für mich tatsächlich, wenn wir nochmal zu der Frage zurückkommen, was hat sich verändert? Ich fand Menschen vor 20, 30 Jahren viel skeptischer, wenn es um eine Humorfortbildung oder um einen Humorvortrag ging. Also ich finde tatsächlich sowieso die Offenheit und das Selbstverständnis für Supervision, für Coaching, für Fortbildung. Also das ist unglaublich, sich mit Kommunikation zu beschäftigen. Ich finde, das ist unglaublich gewachsen. Aber auch, dass Gruppen sagen, oh, wir freuen uns total. Also zum einen bist du ja auch eine Größe, ne? Und wir haben uns auch einen Status erarbeitet, dass Menschen uns auch kennen. Aber dass Menschen, die uns auch noch nicht kennen, sich auf ein Humortraining freuen. Und ich finde, vor 20 Jahren musste man noch viel mehr, was machen Sie denn da? Was für Methoden wird da jemand vorgeführt? Werden wir da ausgelacht? Muss da jemand nach vorne kommen? Gibt es da Rollenspielchen? Also diese Skepsis, wir machen einen Humorvortrag, wir lernen was zu Humor. Das ist so
Ja,
in meiner
das stimmt,
Beobachtung und das hat sich
ja.
verändert, finde ich.
Gebe ich
Ist
dir
besser,
vollkommen
viel besser
recht.
geworden.
Ja. Ich habe einen Kunden, das ist die Österreichische Post, also ein riesengroßes Unternehmen. Und ich habe da vor einem Jahr begonnen und habe da so ein Art Casting gemacht. Nicht Casting, die mich eingeladen und was passiert da und Humor. Und wir haben mit unterschiedliche Bereiche und ist das wirklich wichtig und witzig und so. Und habe da gesagt, okay, ich mache ein Angebot, ich mache ein Training, ja, suchen sich Leute aus und dann entscheiden sie. Also ich habe gesagt, okay, das Risiko gehe ich ein. Ja. Und mittlerweile machen wir extrem viele Seminare, die erzählen weiter und sind total beseelt, ja, weil sie gespürt haben, die anderen erzählen es weiter und es steht eine Energie. Und das finde ich immer toll, wenn Menschen, die auch aus anderen Bereichen kommen, ja, reingehen und sagen, ich lasse mich darauf ein, ich habe was gehört, das dürfte gar nicht so schlecht sein, was der Schilliger macht. Und sie erleben es und sie gehen raus und sind wieder Testimonial. Und das finde ich super, wenn man das auch in anderen Bereichen schafft, ja, dass die Leute, die so ein bisschen, wozu brauchen wir Humor und wir haben eh, ja, das und das, lustig, das Leben ist nicht lustig, und dann mal rausgehen, den symbolischen Krawattenknopf aufmachen und sagen, oh, das hat mir so gut getan und außerdem habe ich mich mit meiner Freundin wieder vertragen. Und ich denke mir, super, ja, also einfach
Der
schön,
symbolische
ist,
Krawattenknopf. Schön,
ja, so
schön.
aufmachen und ja.
Seit vielen Jahren vertrittst du, bist du quasi auch Mentor oder auch ein Gesicht für die Klinik-Clowns, die du immer wieder auch erklärst und vertrittst und auch unterstützt finanziell. Und du bist ja ursprünglich auch Arzt sozusagen als Arzt ausgebildet. Bist du noch für Klinikkunden tätig oder ist das so ein Bereich, wo du sagst, für den sprichst du immer, aber du bist eigentlich eher in der Wirtschaft und in unterschiedlichen Organisationen? Bist du noch für Mediziner tätig?
Ja, also die Klinik-Clowns, wie gesagt, sind mein Leben und die sind für mich auch oft Türöffner für Veranstaltungen, weil ich da einfach sagen kann, Leute, die Probleme, die wir haben, sind so im Vergleich zu anderen Menschen noch dazu, wenn sie ganz kurz auf dieser Welt sind. Also es öffnet viel und die Klinik-Clowns als allererster Klinik-Clown, der das in Europa gemacht hat, habe ich Pionierarbeit geleistet und bin ich auch sehr stolz drauf und gebe das natürlich auch immer weiter und unterstütze meinen Verein. Ich habe keine Zeit mehr, in das Krankenhaus zu gehen. Aber was ich bei Ärzten mache, das sind unterschiedliche Dinge. Einerseits die Arzt-Patienten-Kommunikation, die mir sehr wichtig ist. Ja. Da gibt es ein Seminar, das heißt, sprechen Sie medizinisch. Oder sprechen Sie patientisch, also
Schön,
ja,
ja.
welche Richtung geht's, ja. Das mache ich sehr gerne. Ich bin auch in der Pharmaindustrie sehr tätig, um Präsentationen mit Ärzten zu arbeiten, die eben nicht aus PowerPoint-Schlachten entsteht, sondern dass man da Wissen auch mit Leichtigkeit rüberbringt. Da bin ich auch tätig. Und ich coache einzelne Personen, die im Gesundheitswesen etwas zu sagen haben, um dem Humor da auch einen gewissen Platz zu geben als Therapieform. Ja? Wobei wir Leider, das weißt du genau, wir haben zwar Studien, ja, wir haben, aber im Vergleich zu irgendwelchen Medikamenten haben wir viel zu wenig Studien. Also mein Ansatz ist immer, zu sagen, noch mehr Studien zu machen, die eine Relevanz haben, die wirklich viel zeigen, die große Gruppen haben und nicht nur 50 oder 70 Probanden. Ich versuche dann auch entweder Sponsoren zu finden und sagen, entwickeln wir mal ein Studiendesign, was wir machen können. Das sind, ich weiß nicht, wie du es siehst in Deutschland, vielleicht habt
Da
ihr da
sind die
bessere Erfahrungen.
Mediziner, nee, die Mediziner sind
Ja.
dann noch wirklich
Ja,
skeptisch, ne? Diese ganze Klinik-Clown, aber auch so Kommunikation. Also,
ja.
das ist ja auch seit 2002 in deutschen Universitätsausbildungen von
Ja.
Medizinern, ist ein Gesprächsführungskurs, 2 Semester. Ich habe den auch als erstes mit trainiert als Tutorin.
Super, cool.
Das fand ich total toll, weil das sehr praktisch ist mit Schauspielpatienten, mit Arzt-Patienten-Beziehungen, mit aktivem Zuhören, mit Ich- und Du-Botschaften. Und trotzdem gibt es, also so finde ich die Mediziner die hartnäckigste Branche, wenn
Ja,
es um
absolut.
Studien zu Klinik-Clowns, zu Humor, also wirklich auch zu
Genau.
validen Studien, ja, wo man
Ja.
auch nicht pauschal irgendwie Fake News raushaut, sondern wirklich
Ja,
sich die Mühe
ja,
macht und sagt, wir nehmen mal 300 Patienten, wir schicken einen Klinik-Clown hin, wir haben eine Kontrollgruppe, wo kein Klinik-Clown ist, also wirklich
ja.
auch in einer Gruppengröße, wo dann eine Geschäftsführung sagt, ja,
Ja.
das ist eine valide Studie, die gucke ich mir gerne an. Ne? Da gibt es viel Skepsis
Ja.
unter den Medizinern, ja.
Ja, weil das ist immer
Obwohl, so.
so, wir haben ja
auch viele Jahre dann Workshops für Medizinstudierende gemacht, wo wir gesagt haben, zwei
Macht ihr noch
Tage,
welche oder nicht mehr?
die im Moment schaffen wir das nicht mehr.
Ja.
Aber das war auch toll, weil das war freiwillig, das war so zusätzlich zu dem Studienprogramm und das war immer ein sehr intensiver Workshop, mitten in dieser Berufsprägung, ja, zu sagen, humorvolle Kommunikation ist eben
Super.
ein Baustein,
Ganz
den man
wichtig.
oft unabsichtlich mit dabei hat. Aber das haben wir eher auch so als Add-on, also auch finanziell zu einem sehr schmalen Taler, das ist so für alle bezahlbar war,
Ja, ja.
das schaffen wir im Moment nicht.
Ich habe jetzt vor mit einem lieben Kollegen, der auch Mediziner ist, das ist der Ronny Thekal, vielleicht kennst du den auch, der auch Medizinkabarett macht. Wir wollen jetzt einmal in die zur Krankenkasse gehen und dort einmal sagen, vielleicht gibt es da auch bei schwierigen Zeiten, wir streichen ja jetzt momentan alles, also wie Sparkurs links und rechts, aber auch trotzdem da mal zu sagen, Leute, was bringt euch das längerfristig, wenn ihr mal in diese Humor Kultur investiert, sowohl im Unternehmen, sprich bei euch in der Krankenkasse, weil, und aber auch dann in den Krankenhäusern, bei den Schwestern, bei den Ärzten, bei den Therapeuten. Und da gibt es jetzt einen, den kennt der Ronny ganz gut, dass man vielleicht mit dem ein wirklich großes Projekt macht, das viel Öffentlichkeitsinteresse bekommt. Das Problem, das uns immer wieder gesagt wird, ja, Lachen kann man, wie misst man Lachen, wie misst man Humor, wie misst man Zufriedenheit? Ja, man kann Schmerz, Reize messen, aber ist das, also es gibt halt immer wieder Dinge, wo man fairerweise sagen muss, so richtig evaluieren ist es schwierig, damit die Mediziner zufrieden sind. Ja,
Aber das haben wir ja
aber
schon bei
ja.
unserer. Wir haben jetzt das erste Poster gemacht von einer Studie, die wir die letzten Jahre, die ich auch mit Katrin Hansmeier zusammen durchgeführt habe. Wir haben 250 Humor-Teilnehmerinnen befragt, quasi auch vorher, hinterher, 3 Monate später, konnten zeigen, dass man sozialen Humor sehr schnell zusätzlich trainieren kann zu aggressivem Humor. Und es war aber schon mega schwierig, eine Kontrollgruppe zu finden, ne? Weil eigentlich hätte ich einen Trainer gebraucht, der nicht humorvoll ist, um zu gucken, kann ich
Wie ist
ohne
der
Humor
Unterschied,
als
ja.
Trainer die Widerstände genauso senken wie als humorvolle Trainerin, weil eine unserer Thesen war, dass Humor Widerstände in Lerngruppen sehr viel schneller senken kann. So, das mit dem sozialen Humor konnten wir gut nachweisen, das mit dem Widerstände senken ist wirklich schwierig auch in einer Studie abzubilden, weil es natürlich so ein komplexes Thema ist. Hat mit meiner Person, mit meiner Zuverlässigkeit, ja, mit meiner Zugewandtheit. Und das kann man sicherlich auch erreichen, ohne dass man Humor benutzt, aber mit Humor geht es oft viel schneller. Wir haben dann eine Kontrollgruppe genommen, die gar kein Training durchgeführt hat, um überhaupt eine Kontrollgruppe zu haben, weil es dann ja wissenschaftlich auch schon wieder nachvollziehbar oder vergleichbarer ist. Ja, aber es ist gar nicht so einfach, eine Studie aufzusetzen mit sowas
Ja.
schlecht zu greifendem
Ja,
wie dem
also ja,
Humor.
genau, wo man nicht ein schönes Ergebnis hat und sagt, schau, das ist schwarz auf weiß, hier ist es, sondern es gibt viele Interpretationsmöglichkeiten und das ist dann halt ja, nicht so the yellow from the egg, ja, und ja.
Da ich leider schon wieder auf den nächsten Termin zusteuere, ich würde gerne noch mal zu dir kommen, noch mal ein bisschen kleiner gucken. Also der quasi Romangelika, was du bist oft jemand, der die Impulse und die Heiterkeit zu den Menschen bringt und total schöne Energie in Räume reinbringt. Was macht dir Spaß? Also womit kann man dich schnell erheitern? Was ist ein Humor, der dir schnell Freude macht? Was sind so kleine Schmunzler, damit die tanken deinen Humorakku wieder auf?
Ja, also ich bin ein Sammler von Spontanitäten. Also wenn ich irgendwas sehe, was irgendwie lustig ist, Situationskomik, wenn eine ältere Dame in eine Parklücke reinkommen soll und ein älterer Herr sie einweist und das dauert eine halbe Stunde, dann liegen mit Tränen runter und
dann
er ist so höflich und hebt immer den Hut. Ja, ich genieße das. Ja, also wo beide daran arbeiten, dass beide schön scheitern und immer höflich zueinander sind. Solche Dinge. Oder ich bin mit meinem Handy unterwegs, wenn irgendwelche coolen Verschreiber irgendwo sind oder also das ich bin sehr, sehr offen und sehr sensibel für diese kleinen Humor-Snacks. Du hast ja, glaube ich, auch die Humor-Snacks oder diese Humor-Happen da, die rundherum um sie sind. Ja? Und die sammle ich und streue die auch ein und gebe die weiter. Ja? Und also ich lache auch über guten Wortwitz, über gute clevere Pointen, gute, überraschende Pointen, wo ich mir denke, hey, jetzt bin ich da reingefallen. Hey, wie cool ist das? Ja.
Dass du in einer Show oder in einer Kino
ja,
quasi, dass du ungeplant in eine Pointe reinstolperst.
Genau, ja, denke mir, hey, super, Bild. Ja.
Super. Oder dass manchmal aus dem Publikum jemand was macht und man denkt so,
ja,
cool.
Genau, ja. Also eine Sache muss ich dir erzählen, was wirklich lustig war. Ich war in Deutschland in so einem, wo war denn das? Kassel, glaube ich, ja. Und habe durch diese Regionalsender gesappt, ja. Und da war eine lokale Pharmafirma, die so OTC-Produkte gehabt hat, also Over-the-Counter, die man ohne Rezept bekommt. Und das war ein Mittel gegen Durchfall. Und ich schaue mir das an und sepp so durch. Und da ist wortwörtlich, war der Satz des Werbesprechers, sehr low-budget produziert, muss man sagen, Durchfall erwischt uns immer in den ungünstigsten Momenten. Frage: Gibt es einen Moment in unserem Leben, habe ich mir dann gedacht, wo du dir da denkst, so ein gescheiter Durchfall, das wäre jetzt. Super. Und das, da habe ich mir in dem Augenblick gedacht, das muss ich mir gleich aufschreiben, ja, und habe das einmal auch gepostet und so. Ja. Und habe mir gedacht, ich erzähle es im Vortrag und die Leute haben so einen Spaß und ich erzähle es nämlich genauso, wie ich diese Wahrnehmung damals gehabt habe und denke mal, wer macht solche Werbetexte? Ja. Und sowas ist für mich.
Gemeint sind und du.
Ja, genau. Die sind, genau. Ja. Also ich versuche, das Komische im Ernsten zu entdecken. Auch noch ein kleiner Bonmot. Wir haben schon einmal den Song Contest gewonnen, möchte ich nur sagen, vor 10 Jahren, mit der Conchita Wurst.
Oh, stimmt.
Genau, die Conchita.
Ja,
genau. Und ich war, glaube ich, in Hamburg bei der Veranstaltung, das war kurz danach und ich stehe bei meinem Büchertisch und es kommt eine ältere Dame her, sehr adrett, sehr fesch und kommt her und sagt, also ja, also der Vortrag hat ihm so gut gefallen, sie kauft ein Buch und außerdem, sie gratuliert uns jetzt zu diesem Song Contest, dem Conchita Wurst und es ist total okay, dass der homöopathisch veranlagt ist. Und ich denke mir, was hat jetzt gesagt? Ja, das ist, ich finde das ganz okay. Die Leute sollen machen, was sie wollen. Und ich denke mir, bin sofort gestanden, haben wir das aufgeschrieben. Ja? Und das sind so Dinge, die kann
ich
man nicht konstruieren. Ja,
das ist, und das auch, ist, mir hat der, ich glaube, Matthias Prehm, Humorpille, ist im Norden des Landes auch ein toller Humor-Kollege von uns. Der hatte eine Pflegesituation, der ist Krankenpfleger und hat einen Patienten gehabt, den er nicht kannte, wusste aber, dass der ein Bein amputiert hat. Und im Fernsehen läuft tatsächlich eine Werbung für Creme gegen Fußpilz. Und er hat im Kopf und sagt das natürlich nicht, weil er nicht kannte und entsprechend sensibel war. Er sagte, siehst du, es gibt Sachen, die haben sich von alleine erledigt. Also so hat er gedacht, ne? Hat er nicht gesagt. Und dann dreht sich der Patient zu ihm um und sagt, sehen Sie, es gibt Sachen, die haben sich von alleine erledigt. Und dann haben die beide den gleichen Gag gedacht. Und ich dachte, das ist so eine schöne, also so gut kannst du den Gag gar nicht so
schreiben.
Der passiert dann Und manchmal interpretierst du was rein und manchmal kommt dann die Situation so wundervoll raus. Das fand ich auch unglaublich.
Ja, also ich empfehle wirklich von Herzen jedem, der sich mit Humor ein bisschen beschäftigen möchte, wirklich offen mit Augen und Ohren durch die Welt zu gehen. Die ist voll von so kleinen, mini-humorvollen Magic Moments, die in unterschiedlichen Szenarien zu finden sind. Ja. Und ich glaube, das macht einem den Augenblick schöner, weil man einfach vielleicht aus dem Denken rausgerissen wird, wenn man sich die Erlaubnis gibt. Und auf der anderen Seite hat man was, was man weitererzählen kann, was man einbauen kann, was man vielleicht neu denken kann, wenn man es neu konstruiert. Und das macht mir riesen Spaß. Also so dieses, das Humorvolle im täglichen Leben zu sehen. Ja, und es gibt so viel. Es gibt so viel.
Und es ist total schön, sich auch gegenseitig anzustecken. Also das ist so das, ne, wo ich auch sage, ich genieße es total, zu dir in einen Vortrag zu kommen. Ich genieße es total, wenn ich erschöpft nach Hause komme und meinem Mann schreibe, ich muss erstmal was essen, dann bin ich wieder aufnahmefähig für deine 20 Informationen. Dann komme ich nach Hause und dann hat er ein Schokobrötchen draußen an die Tür gehängt, ja, mit dem Zettel, erst essen, dann reinkommen.
Ich
hat auch schon erzählt, aber natürlich macht es mir auch total Spaß und es lädt meinen Humorakku oder überhaupt meinen Energieakku auf.
Ja,
wenn
genau.
Jemand auch mit mir das nicht dieses, ne, Roman, jetzt nimmst du doch mal locker, jetzt sei doch mal humorvoll. Das ist die Frage auch in unseren Vorträgen, wie komme ich denn da jetzt hin, wenn ich gerade so humorvoll bin?
Dieses kann man das lernen,
mit Stimmung sich einladen dazu.
Ja.
Wunderbar, lieber Roman. Du wolltest noch was sagen?
Ich wollte vielleicht nur sagen, für mich ist immer wichtig, dass ich mich auch, gerade wenn die Situationen anstrengend sind, mich ein bisschen versucht zu imprägnieren, also manche Dinge nicht an mich ranzulassen, die mich vielleicht runterholen oder die mir meine Energie nehmen, ja. Und da bin ich die Sigrid Schiedl, eine sehr liebe Kollegin von mir, mit der ich auch viele Dinge mache, hat so diesen Satz, den ich auch gerne mitnehme, und der Michel Rosier hat das auch ein paar Mal erwähnt, im Jetzt, im Augenblick zu sein, also ich hier jetzt ganz, ja, und diesen Subtext zu haben, wenn ich auf eine Bühne gehe, ich bin interessiert, ich bin zuversichtlich und ich mag euch. Und je schwieriger eine Situation ist, je herausfordernder vielleicht ein Kunde, desto mehr gehe ich da rein, weil ich möchte, dass es mir gut geht. Denn wenn es mir gut geht, geht es anderen auch gut. Also ich will mir nicht meine Idealen, meine Welt, die ich mir aufgebaut habe, die nicht immer positiv ist, aber die viele Möglichkeiten hat, selber zu entscheiden, wie ich manche Dinge sehe, nicht kaputt machen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, da immer wieder dran zu arbeiten und sich das nicht nehmen zu lassen.
Und das ist auch ein schöner Schlusspunkt, um wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Ich habe gefragt, was machst du wann ist eine Veranstaltung für dich schwierig? Und das ist auch eins meiner wichtigsten Mantras, wo ich sage, auch einen hässlichen Raum im Sinne von, oder auch eine ganz schwierige Gruppe, die muss ich auch gar nicht euphorisch zu einer Kabarett-Community machen, sondern einfach zu sagen, ich mag euch und dann lasse ich das den Raum verändern. Das bringt oft was in einen Raum. Ne? Es wird ein bisschen weicher und es wird ein bisschen heiterer. Und manchmal ist es immer noch ein bisschen schaumgebremster und das ist dann auch fein,
Wo
ich manchmal Dinge auch von der Organisation nicht weiß oder nur ganz kurz da bin. Mhm. Das ist auch mir ein wichtiges Mantra geworden. Dr. Roman Jeliga, der Mann für das Imprägnieren der Gedanken und der Mann für die Desinfektion der Kommunikation und des Humors. Guckt in seiner Heiterbildung, hat einen tollen Podcast gemacht. Auf seiner Website kann man, auf den Social Media ist er auch aktiv, kann man ihm folgen. Viel in Funk und Fernsehen zum Thema Humor. Zauberhaft, dass du heute dir
Vielen Dank für die tolle Einladung, liebe Eva.
Podcast. Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke, alles Liebe.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.